Guten Morgen, es ist Karsamstag, der 4. April 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die ihre Eier nie verlegt haben. Den Podcast für einen deutschen Frühling. Mein Name ist nicht Hase, sondern immer noch Paul Brandenburg und meine Bitte dieser Tage dient ganz offiziell der Vermeidung jeglicher Notwendigkeit zur Auferstehung, denn wir wollen mit euch und für euch auf Sendung bleiben und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr uns besonders helfen wollt, dann wählt ihr den Weg, mit dem ihr uns Geld gebt, abseits der Überwachungswege des Regimes. Ganz legal und mit wenigen Klicks könnt ihr dazu unsere Kryptowährung kaufen, die Nackte Mark, den Spendencoin der freien Medien. Wie jeder Anfänger das kinderleicht hinbekommt, erfahrt ihr auf nacktemark.de. Und von mir erfahrt ihr, wer uns heute zugeschaltet ist, hier auf meine Osterinsel von ganz weit außerhalb Deutschlands, der Philosoph und Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ und aus dem Kärntner Alpengrün, der heißeste Hase des Nachrichtenfrühlings, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch beiden.
Hallo. Schüttel dir die Löffel.
Das hoffe ich doch. Fühlt sich gut an. Ja, ihr Lieben, der 1. April ist gerade durch und es gab wieder jede Menge, ja, weiß nicht, lustige Aprilscherze und unlustige. Einerseits erklärte Raumfahrtministerin Dorothee Beer, Deutschland sei eine große Raumfahrernation. Ich habe dann festgestellt, das war kein Aprilscherz, das meint sie wirklich so. Dafür gab es aber jede Menge andere Sachen, die ich nicht auf den ersten Blick als Aprilscherz erkannt habe. Das meiste davon war aber grottenschlecht. Und meine Frage an euch mit langer Vorrede, seid ihr mal so richtig auf einen Aprilscherz tatsächlich reingefallen? Habt ihr am 1. April eine Sache nicht erkannt und euch irgendwie vor euch selbst zumindest blamiert oder irgendwie anders dümmlich ins Stolpern gebracht, Milena?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich erinnere mich zumindest nicht, was auch nicht unbedingt was heißt. Aber du bist ja diese Woche richtig reingefallen. Ne?
Oh ja,
ich habe ja in unserer Themenübersicht, ja, die du uns geschickt hast, da waren zwei Aprilscherze drin, die du nicht erkannt hast. Bei dem einen stand sogar noch unten im Artikel drin. Das war jetzt echt für Anfänger.
Damit hast du natürlich jetzt ohne jede Not in die Öffentlichkeit gezerrt, was nicht in die Öffentlichkeit gehört, nämlich dass ich es einfach noch nicht gelesen hatte, was ich euch da. Zum Teil schicke ich ja nur Verdachtsdiagnosen. Wir sind ja wie so eine Hassprüfstelle aus Hessen und gucken uns dann die Dinger nochmal an, bevor es dann irgendwie reinkommt. Und tatsächlich habe ich in diesem Fall eine Sache einfach nur so mitgenommen und mir vorher nicht angeguckt. Aber ja. Nichtsdestotrotz hast du es triumphierend vermeldet, erst intern, jetzt in alle Welt. Sehr schön. Hauptsache einer ist der Dumme in einem Witz. Alexander, du musst dich schon selbst blamieren, dass den Gefallen tut Milena dir nicht, dafür hat sie mich.
Ja, das übernehme ich gerne. Also ich will erstmal auf deine Frage antworten. Ich bin schon reingelegt worden und ich bin auch reingefallen. Also die Familie schafft es immer ganz regelmäßig. Die sind da sehr, sehr fantasiereich. Da werde ich dann irgendwo hingeschickt, soll irgendwas anschauen. Ich denke mir, da ist wirklich was. Gehe dann da hin und stell fest, da war gar nichts. Also das ist alles schon passiert.
Jedes April wieder oder was?
Papa, nicht jedes Jahr, aber immer. Naja, da liegt ja ein Jahr dazwischen und ich vergesse ja dann so schnell. Und so. Ich kann mich dann auch manchmal auch, merke ich erst, wenn ich reingelegt worden bin, dass schon wieder 1. April ist. Aber mir geht es ja ganz anders. Ich kann tatsächlich, wenn ich Nachrichten lese am 1. April, eigentlich ganz gut unterscheiden und merke relativ schnell, was kompletter Blödsinn ist und ein Aprilscherz sein soll. Im Rest des Jahres, da kann ich das nicht so gut. Da gibt es viele Nachrichten, die halte ich eigentlich für einen Aprilscherz. Dann fällt mir auf, es ist gar nicht April. Und dann stellt sich raus, ist gar kein Scherz, sondern es stimmt wirklich.
Tja, da geht es uns, glaube ich, allen so. Man wünscht sich ja oft, es sei ein Aprilscherz, aber es ist leider alles wahr geworden, was man so befürchtete. Also flache Erde, wie gesagt, ist noch übrig. Und die Außerirdischen müssen noch landen. Also die Offiziellen aus Roswell.
Mondlandung ist jetzt auch wieder ganz in mir.
Stimmt. Die Helden sind unterwegs, den Mond zu umrunden, vermeldet Bild und andere US-nahe Zeitungen. Und auch Donald Trump hat das vermeldet, so als Nebensatz. Denn Donald Trump, der hat am 1. April tatsächlich eine Rede gehalten. Die war auch kein Scherz, auch wenn sie vielleicht ein bisschen witzig war. Wer sie gesehen hat, hat einen Mann gesehen, der ansonsten ja gerne scherzt und Witze macht, in dem Fall gar nicht. Er war eher zittrig, würde ich sagen. Er wirkte recht unsicher. Er wirkte natürlich, wie immer, von sich und allem, was er so tut, wahnsinnig überzeugt. Er hätte aus einem Land, das am Boden liegt, the greatest nation ever gemacht. A nation like nobody has ever seen before. No inflation gäbe es jetzt in den USA, nur dank seines Tuns. Und endlich habe man wieder die stärkste Armee der Welt. Und man habe eine andere, ganz starke Militär, eigentlich quasi Supermacht besiegt, die jetzt virtually no rocket launchers mehr übrig hat und no Air Force, no Navy. Die Rede war von Iran. Donald Trump stimmte die Amerikaner und die Welt darauf ein, dass, ja was eigentlich, Milena, dass sein Krieg dort weitergeht und weitergehen muss. Er eigentlich ja schon gewonnen habe, trotzdem der Krieg aber irgendwie weitergeht. Ja. Und zeitgleich, während Trump das machte, haben die Premierminister von Großbritannien und Australien quasi wortgleiche Reden, also untereinander wortgleiche Reden, an ihre Bewohner gehalten, dass ihre Länder nicht beteiligt seien am Irankrieg, aber dass sich die Bürger auf weitere Härten vorbereiten müssten, denn was nun komme, das, ja, das werde sie alle fordern. Es sieht nicht wirklich gut aus in Sachen Irankrieg für die Angelsachsen, oder?
Nee, aber bei Trump ist mir aufgefallen, er ist vergesslich geworden. Er hat vergessen zu erwähnen, dass er übers Wasser laufen kann. Also das, glaube ich, das erste Mal, dass er das vergessen hat. Nein, es war schon eine typische Trump-Rede irgendwie. Also du sagst, er war ein bisschen unsicher. Das hat sich schon ja im Laufe der Rede ein bisschen gegeben. Ja, also er hat sich dann schon wieder ein bisschen aufgeplustert, sagen wir mal. Ja, der Iran ist am Ende. Wir werden in den nächsten Wochen harte Schläge verpassen. Das ist also der Widerspruch ist immer mit dabei.
Hat schon stattgefunden. Ja. Wir wollten ihn gar nicht, aber er hat schon stattgefunden.
Ja, also ja, ich weiß. Ich meine, das Lustige ist, wie er den Regime-Change, wie er den also quasi erklärt. Er sagt, ja, die alte Garde ist alle tot, ne? So ungefähr. Ja. Ne? Deswegen Regime-Change. Das ist natürlich also für die ganz Doofen. Ne? Aber ich meine, es ist natürlich ein Widerspruch. Also entweder der Iran ist am Ende, dann müssen wir ihm aber keine Schläge mehr verpassen. Ne? Dann ist er schon in der Steinzeit, dann müssen wir ihn da nicht hinbomben. Also die Israelis, die jeden Tag mehrfach in den Luftschutzbunker rennen, die haben jetzt nicht den Eindruck, dass der Iran besiegt ist. Ne? Ich habe diese Woche in Punkt Preradovic mit dem israelischen Historiker Moshe Zuckermann gesprochen. Und der meint, also keines der Ziele dieses Krieges, die ihnen von Netanyahu und Trump versprochen wurden, ist erreicht. Ja? Also Waffen scheint der Iran genug zu haben. Ob es ein Atomprogramm gab, das es jetzt nicht mehr gibt, das weiß jetzt auch keiner. Ja, und Regime-Change gibt es auch überhaupt keinen. Ja, und dann habe ich mich ja natürlich gefragt, was hat Israel von diesem Krieg? Und die Antwort war, in erster Linie nutzt er Netanyahu. Ja? Also Zuckermann sagt, hätte es statt Krieg Wahlen gegeben, dann wäre Netanyahu abgewählt worden. Ja? Und dann hätte der Prozess wegen Korruption und Betrug gewartet und auch der Untersuchungsausschuss zum 7. Oktober, also zum Überfall der Hamas, da muss er sich auch verantworten. Und Zuckermann sagt, was ich ja eigentlich auch schon häufiger gesagt habe, also Netanyahu braucht Kriege, um politisch zu überleben. Und nochmal zu Trump kurz. Trump, und das merkt man halt auch aus jeder Pore, der hätte wahnsinnig gerne einen Deal mit dem Iran, den er seinen Amerikanern verkaufen kann. Aber der Iran spielt einfach nicht mit, ja. Und weiß natürlich, dass er The Donald damit auch in arge Schwierigkeiten bringt. Der fragt sich, wie rauskommen aus diesem Krieg. Und die Vasallen mucken ja auch ein bisschen auf. Also der Restwesten macht nicht so richtig mit beim Krieg gegen den Iran. Österreich ist kein NATO-Mitglied, aber gehört natürlich zum Westen. Österreich hat US-Militärmaschinen, die am Krieg im Nahen Osten beteiligt sind, jetzt die Nutzung seines Luftraums untersagt. Ja? Also Österreich, was erlaube Jodelland. Ne? Das ist schon, also und da ist er ja auch ziemlich beleidigt und sagt, die Straße von Hormuz, da sollen sie sich selber drum kümmern. Die Franzosen sind abhängig, die sollen da.
Selbst die NATO, nicht? Also da erklärt er, überlegt sich jetzt ernsthaft da auszutreten.
Ja, das hat er allerdings einmal gesagt und dann nicht mehr wiederholt, wenn ich das richtig verstanden habe. Da bin ich jetzt nicht so sicher, dass da eine größere Ernsthaftigkeit dahinter ist. Aber natürlich, ich meine, das ist klar. Also die USA gehen mit Israel gegen den Iran vor. Der Iran schließt die Straße von Hormuz, ja. Und dann sagt er, ja, macht's doch selber, ihr Europäer. Also ja, er ist schon auch ein bisschen stinkig.
Ja, und ja. Nicht nur er scheint stinkig, beziehungsweise nicht nur bei ihm herrscht Chaos, auch innerhalb der Armee scheint es Probleme zu geben bei den Amerikanern. Gerade hat Verteidigungsminister oder Secretary of War Pete Hegseth den Stabschef der Armee entlassen. Ein sehr hochrangiger General, der letztlich dafür verantwortlich ist, die Invasionspläne, die möglichen, über die orakelt wird und die zumindest mit Truppenaufmarsch ja auch sich ankündigen, letztlich umzusetzen. Den hat er entlassen, mehrere andere Generäle auch. Es gab also größere Umbauten in der höchsten Führungsriege der Armee und das mitten in so einem Krieg, den die Amerikaner nicht wollen. Von dem Dissens berichtet wurde zwischen Trump und seinen obersten Soldaten. Bekanntlich wurde er mehrfach darauf hingewiesen, dass die Iraner höchstwahrscheinlich die Straße von Hormuz schließen würden. In der Presse erklärte Trump, nobody was expecting that the strait would be closed. Also, ist alles nicht so ganz koordiniert, was da passiert. Mhm. Und Alexander, während das läuft und über die Kriegsziele Uneinigkeit herrscht, da ist in Israel noch etwas passiert, das ebenfalls die Gemüter erregt und letztlich den Verdacht nährt, dass die Israelis dort Tabula Rasa machen wollen. Das israelische Parlament hat am Montag in dritter Lesung ein Gesetz verabschiedet, das die Todesstrafe als standardmäßige Bestrafung im Fall palästinensischer Terroranschläge vorsieht. Das berichtet unter anderem die Junge Freiheit. In diesem Gesetz steht nicht explizit, dass es sich nur um palästinensische Terroranschläge handeln kann. Darum dreht sich ja viel der Diskussion. Aber das Gesetz bezieht sich ausschließlich auf Taten in den Gebieten, in denen letztlich nur Palästinenser irgendwelche Anschläge verüben. Und ist letztlich ein Erfolg oder ein vorangetrieben wurde es von der radikal rechten Koalitionspartei Otzma Yehudit, also jüdische Stärke, rund um Sicherheitsminister Ben-Gvir. Darüber wird nun heftig diskutiert und es spaltet sich weiter, gerade in Deutschland. Die Liga so der kritischen Beobachter in angebliche Antisemiten und Freunde Israels, die das eine entweder stark verteidigen oder angreifen. Du bist auch Jurist und nicht nur Philosoph. Du wirst es sicherlich auch beobachtet haben.
Ja, ich lese die Nachrichten auch und habe das auch mitbekommen und dann auch die entsprechenden Kommentare dazu. Also einmal habe ich gelesen, dass das wohl noch nicht ganz sicher ist, ob das Bestand haben wird, weil erwartet wird, dass das oberste Gericht in Israel das möglicherweise noch stoppen könnte. Und dann habe ich auch gesehen, dass viele Kommentatoren aus dem linken Spektrum jetzt gesagt haben, das entspricht nicht unserer Wertewelt. Da bin ich auch immer schon ein bisschen alarmiert, weil was für eine Wertewelt haben wir denn noch, die wir so ohne weiteres gemeinsames Kulturgut festlegen könnten und wer soll das tun? Aber gut, die Todesstrafe ist ja seit darüber diskutiert wird, Gegenstand einer sehr, sehr kritischen Diskussion. Viele Leute sagen, das muss ein legitimes Mittel sein, wenn Leute terroristische Akte begehen, dann muss man sich dagegen mit allem wehren, was man nur zur Verfügung hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, ganz generell, und zwar egal, um welches Delikt es sich handelt, dass eine Todesstrafe niemals ein Instrument sein kann, das in Frage kommt, um Menschen zu bestrafen. Das ist eine ganz grundsätzliche Auffassung. Da kann man jetzt so oder so diskutieren. Es werden Argumente von beiden Seiten ins Feld geführt. Das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes, tagesfüllendes Thema. Und man wird am Ende immer noch keine Lösung bekommen. Du wirst immer auf Leute treffen, die sagen, Todesstrafe geht gar nicht. Und andere werden sagen, doch, wenn die Taten so schlimm sind, dann muss Todesstrafe möglich sein. Tatsächlich glaube ich, geht's bei alledem um was ganz anderes. Diese Nachrichten, die da aus Israel zu uns dringen, zeigen eindeutig, was Israel gerade versucht. Oder sagen wir es jetzt mal richtig, ich möchte jetzt meinen eigenen Satz korrigieren. Nicht Israel macht das, sondern die gegenwärtige israelische Regierung. Hm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Ganz grundsätzlich in allen Themen, die im Moment mit Israel zu tun haben, sollten wir eigentlich immer schauen, was macht die gegenwärtige Regierung, und sollten das nicht gleichsetzen mit das macht Israel. Deshalb möchte ich auch gar nicht in diese Diskussion einsteigen, ob irgendeine Kritik an Israel sofort antisemitisch sei und man das gar nicht tun dürfe. Also die israelische Regierung wird man wohl schon noch kritisieren dürfen. Und was tut sie? Die Antwort auf meine von mir selber gestellte Frage möchte ich auch gleich geben. Sie versucht tatsächlich mit aller Macht ihren eigenen Erhalt zu zementieren. Sie möchte eben nicht abgewählt werden. Netanyahu möchte weiter im Amt bleiben. Er möchte keine Untersuchungen gegen sich laufen haben. Für mich ist Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Das sind kriegsverbrecherische Taten. Also von da ist das gesamte Spektrum der Strafbarkeit erfüllt aus meiner Sicht. Das möchte er aber natürlich nicht gegen sich geprüft sehen. Und da muss man Stärke demonstrieren und muss irgendwelche anderen Themen vorschieben, die immer damit zu tun haben, dass Israel sich ja jetzt endlich mal, jetzt kommt wieder eben Israel, so ist eben die Argumentation, Israel müsse sich verteidigen gegen die Feinde von außen und man hätte lange genug zugesehen und jetzt müsse man eben alles machen, was notwendig wäre. Das ist eigentlich immer die gleiche Story, um die es geht, und dahinter steckt wohl der Plan einer massiven Ausweitung, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, des israelischen Einflussbereiches in der gesamten Region. Man möchte da alle umliegenden Staaten quasi unter seine Kontrolle bringen oder jedenfalls so schwächen, dass sie nie mehr irgendwas gegen diesen israelischen Staat unternehmen können. Und das müssen wir also einfach sehen. Das steckt wohl dahinter. Ja.
Du kannst schon groß Israel sagen, das sagen sie selber, auch Teile der Regierung. Da sind ja ein paar faschistische Parteien, die sich selber auch durchaus so nennen, die von einem groß Israel sprechen, die zum Beispiel jetzt bei dem Krieg gegen den Libanon auch sagen, das ist der Finanzminister, ich habe den Namen immer nicht so richtig im Kopf, der sagt, also der Krieg gegen Libanon dient auch dazu, die Grenzen Israels auszuweiten. Das hat er gesagt. Und auch Netanyahu hat gesagt, dass er mit dieser Idee eines Groß-Israels sympathisiert. Also was sie auf jeden Fall gerade tun, das ist zum Beispiel die Palästinensergebiete sich einzuverleiben. Teile des Gazastreifens hat Israel besetzt, ja. Und im Westjordanland, und das ist auch ganz großes Thema gerade, da verüben extremistische Siedler Gräueltaten an Palästinensern, auch an Frauen und Kindern. Und Regierung und Militär tun nichts dagegen. So, und jetzt hat sich Präsident Herzog eingeschaltet, aufgrund eines Brandbriefs, der ihn erreicht hat, so nach dem Motto, wir müssen irgendwas tun, dass dieses Gemetzel dort aufhört. Ja? Und verlangt einen Stopp der Gewalt gegen die Menschen dort. Aber der israelische Präsident hat wenig zu sagen. Und das ist, wie es scheint, gewollte Gewalt. Also die Regierung tut nichts dagegen. Ja? Und Zuckermann, also mein Gesprächspartner, der Historiker, sagte, auch Teile des Militärs schauen entweder weg oder machen sogar mit. Und er sagt, das Problem in Israel ist, seit dem 7. Oktober, also seit dem Überfall der Hamas auf Israel, es gibt keine Empathie mehr für Palästinenser unter der Bevölkerung. Ja. Den Israelis, und er schätzt das bei 95%, er sagt, 95% der Israelis sind Palästinenser scheißegal, völlig egal. Auch die tausenden Kinder, die in Gaza getötet wurden, seien völlig egal. Und das ganz große Problem an dieser Empathielosigkeit ist, dass die Israelis einer Lösung des Urproblems jetzt weiter entfernt sind denn je. Weil das Urproblem ist ja dieser niemals endende Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Solange der nicht in irgendeiner Form gelöst ist, wird es dort immer wieder Krieg geben.
Und damit auch nochmal zurück zur Todesstrafe. Die Details kann ich euch da nicht ersparen, weil sie wichtig sind. Das Entscheidende an diesem Gesetz ist ja, dass es gilt ausschließlich einerseits für Militärgerichte im Westjordanland, ja, deren Gerichtsbarkeit unterliegen aber nur Palästinenser, keine israelischen Staatsbürger. Also diese Gerichte können jetzt die Todesstrafe verhängen. Und es gilt zweitens dann ausschließlich für Taten, bei denen der Täter die das Existenzrecht des Staates Israels verneint. Das heißt also, jüdisch-israelischer Terrorismus, den von beispielsweise diese militanten Siedler ausüben, kann per Definition nicht unter dieses Gesetz fallen. Wenn also ein jüdischer Terrorist Palästinenser tötet, weil er meint, damit seinem Anliegen irgendwie Vorschub leisten zu können, dann kann er nicht unter dieses Todesstrafegesetz fallen. Das ist völlig unabhängig von der Frage, ob man denn für oder gegen die Todesstrafe ist, definitiv eine weitere Ebene, die man hinsichtlich der Frage von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung diskutieren kann, um es maximal vorsichtig auszudrücken.
Eine Zweiklassentodesstrafe, ganz eindeutig.
So ist es, ja, das ist es faktisch.
Aber was ich mich auch gefragt habe, also die Befürworter des Gesetzes argumentieren ja, es erhöhe die Abschreckung für Terrortaten. Und jetzt frage ich mich, wie willst du Selbstmordattentate Attentätern mit der Todesstrafe drohen. Ne? Ja. Also gegen die ist es gar nicht gerichtet. Es ist eher gegen normale Palästinenser gerichtet.
Alexander wird mich korrigieren, mit meinen wenigen Semestern Jura und ein bisschen Kriminologie da drin, war es, wenn ich mich recht erinnere an die Vorlesung vor langer, langer Zeit, noch nie so in der Geschichte des Strafrechts, dass die Höhe der Strafe Täter abschreckte, sondern meine Lehre, die da Professor Werle, glaube ich, war mein Strafrechtsdozent, erklärte mir, dass die Strafhöhe eigentlich immer Ausdruck des normativen Minimums an ethischem Standard ist, das ein Volk so definiert und damit die Strafe eher der Realität folge. Aber vielleicht irre ich mich da, das hat sich etwas in der Kriminologie
getan. Nein. Also das, ich sehe das genauso und es gibt ja ganz viele Diskussionen darüber, wie viel Sinn Strafen in der heute vorherrschenden Form überhaupt machen. Was will man denn eigentlich erreichen? Die Grundidee war ja, dass Menschen, die etwas tun, was außerhalb einer gesetzten Norm liegt, dass die das dann in Zukunft nicht mehr tun sollen. Und dazu bräuchte man eigentlich sowas wie Einsicht. Einsicht, das nicht mehr tun zu wollen. Dann auch eine Erklärung, dass man das in Zukunft eben unterlässt. Das wäre ja eigentlich viel wichtiger, als Leute jetzt wegzusperren oder sie gar für immer vom Erdball zu tilgen, indem man sie der Todesstrafe zuführt.
Das sind ja die
falschen Ansätze. Also da gibt es eine lange Diskussion drüber und die basiert genau auf dem, was du eben gesagt hast, dass angezweifelt wird, dass gerade die Höhe der Strafe diese abschreckende Wirkung, dass sie etwas bringt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir lassen uns bei vielen Nachrichten dieser Art, also wir jetzt nicht, aber Menschen, die das hören, lassen sich eben oft so auf so ein Glatteis führen und dann setzen da Diskussionen ein, die damit zu tun haben. Ich hatte den Gedanken auch vorher, als du über Trump gesprochen hast, da neigt man ja auch ein bisschen dazu, so zu witzeln und zu sagen, war der jetzt unsicher? Meint er das jetzt wirklich ernst? Wieso wechselt der dauernd sein Thema? Das sind alles so Nachrichtensplitter, die uns erreichen in so einer Woche und dann denkt man, ja, das ist es. Aber ich glaube, nichts davon, inzwischen glaube ich das, nichts davon ist Zufall. Diese ganzen Dinge, die wir da erleben, Trump, Netanyahu, die Todesstrafendiskussion, dann auch Meldungen über angebliche Kriegserfolge, Geländegewinne, Zerstörungswirkungen von Waffen und so. Das ist alles kein Zufall, sondern damit wird eigentlich im Hintergrund nur die Einflusssphäre ausgeweitet, die Macht zementiert und auch teilweise werden damit große Gewinne gemacht. Wenn Trump sagt, wir haben jetzt Frieden, dann ändert sich etwas in der Bewertung der Börsen. Und wenn er sagt, wir haben jetzt wieder Krieg, dann ändert sich auch etwas. Wenn er sagt, das Öl ist knapp, dann passiert was. Wenn er sagt, jetzt ist Öl da, dann passiert auch was. Ja. Und ich glaube, wir vergessen einfach, dass die Leute zwischendrin auch mal ganz kurz für einen ganz kleinen Moment ehrlich sind. Und wenn Trump sagt, er kümmert sich nur um die amerikanische Wirtschaft, dann meint er das so. Das wird er tun. Ich glaube, das war ein ehrlicher Satz. Nein, wir nicht. Wie gesagt, also wir vergessen es nicht, aber viele Leute hören nur die Nachricht und krallen sich dann an der Nachricht fest und sagen dann, ach, der Trump, der wird ja jetzt auch langsam alt und senil und weiß gar nicht mehr, was er sagt. Ich glaube, der hat ein Skript und weiß genau, was er sagt und sagt das, weil im Hintergrund Leute Geschäfte machen.
Ist auch beides möglich. Man kann, wie sagt Paul immer, man kann Läuse und Flöhe haben. Und
er macht sie ja nicht nur im Hintergrund, die Geschäfte, er macht sie ja durchaus im Vordergrund. Wir kennen ja die diversen Insider-Geschäfte, die offensichtlich liefen, die man gut verfolgen kann, wenn dann kurz vor so einer Äußerung Trumps Öl oder andere Dinge gehandelt werden und von so etwas profitieren, ist recht offenkundig. Tja, viel Geld macht auch ein anderer mit seiner Radikalität. Ahmed al-Shara. Der syrische Terrorist im Amt des Präsidenten besucht den BlackRock-Verwalter Fritz Merz im Amt des Bundeskanzlers von Deutschland. Und der Journalist Manaf Hassan schreibt auf X sehr treffend, vorher Terrorist mit 10 Millionen Dollar US-Kopfgeld, jetzt als Terrorist 200 Millionen Dollar Spende kassieren von Deutschland. Kein Hollywood-Film schreibt eine bessere Geschichte. Früher hielt al-Shara abgeschnittene Köpfe seiner Gegner in die Kamera, diesmal leider nicht. Da steht er neben Frank Steinmeier, der seinen Kopf noch auf dem Körper hat und lächelt sich durch die Kameras. Die deutsche Kamarilla empfängt einen Mörder, einen Vielfachmörder und Ex-Gesuchten Terroristen und gibt ihm viel Geld. Wird dann, Milena, zum Dank von dem gewaltig vorgeführt. Denn die Junge Freiheit schreibt, Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag rhetorischen Abstand zu dem am Vortag verlauten Ziel gesucht. 80% der Syrer in Deutschland sollten in ihr Heimatland zurückkehren. Die Zahl von 80% Rückkehrern innerhalb von 3 Jahren habe der syrische Präsident genannt, betonte der CDU-Chef und fügte an, wir haben diese Zahl zur Kenntnis genommen, sind uns aber der Dimension der Aufgabe bewusst. Am Vortag hatte Merz den syrischen Staatschef im Bundeskanzleramt empfangen. Der behauptet nun, nein, es war umgekehrt und lässt die Deutschen wie dastehen als die Idioten, die sie sind.
Ja, bei einem Interview, ich habe mir das angeguckt, in London wird er daraufhin angesprochen. Nö, sagt er, das habe ich nicht gesagt, das hat der Kanzler gesagt. Ja. Und das, weißt du, was das Verrückte ist?
Merz, Al-Shara, die ganze Situation?
Ich war geneigt, eher dem Terroristen zu glauben als dem deutschen Kanzler. Das hat mich ja fast selber erschreckt. Ja. Und ich meine, gut, das ist ja alles bla bla bla. Ja, also im Grunde wird ja gar nichts passieren. Also alles bis auf die 200 Millionen, die Al-Shara, also Patek Philippe Al-Shara mit nach Syrien nimmt. Also da haben ja Leute seine Uhr gescannt und haben festgestellt, das ist, glaube ich, eine Patek Philippe mit 185.000 Dollar.
Weißt du, Brudi, die habe ich billig bekommen von Uhrenhassan, weißt du?
Ja, vielleicht, war viel billiger. Ist auch möglich, ne? Ist auch möglich. Ich meine, auf eins, das war sehr lustig, hat eine kleine Umfrage unter Syrern gemacht, ja, die zwar alle den neuen Präsidenten gut finden, aber keiner von denen wollte zurück nach Syrien. Also, und der eine hat gesagt, das fand ich so, ja, es war so offen, ehrlich und ich glaube, er sprach für viele, als er sagte, Syrien, da ist ja alles kaputt. Also, vielleicht kann man da in 10 Jahren hin, wenn es wieder aufgebaut ist.
Wenn in Deutschland auch alles kaputt ist.
Ja. Nee, wenn es dort wieder aufgebaut ist. Und ich habe mir gedacht, dieser Merz, der ist schon ein bisschen die Colleen Fernandez der Politik.
Also Colleen Fernandez, egal was man sagt, die ist zumindest hot. Tut mir leid. Also ihr schlagt mich, aber nein, nicht als Person, aber so zum Angucken, da taugt die bei, wie wird immer genannt, Fotzenfritz. Wobei, um es dazu zu sagen, die Fotzen ist ja die bayerische Ohrfeige. Deswegen, ne, nicht gleich glauben, jetzt ist aber vulgär geworden, der Brandenburg. Bei dem.
Nein, wird der Brandenburg nie machen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin direkt, aber nicht unbedingt vulgär, aber das könnt ihr da draußen beurteilen. Ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied. Ich kann mir zumindest, natürlich Frage an dich, Melina, keine Frau vorstellen, die jetzt irgendwie erregt wird im positiven Sinne, wenn sie Fritz Merz so anschaut.
Weißt du, was die schlimmsten Menschen sind?
Nein.
Die irgendwie Witze erklären und versuchen, tot zu machen.
Okay, das habe ich jetzt gar nicht getan, sondern aber wie du meinst.
Ja, du hast die ganze Zeit über diesen Witz, das Merz schon diese es war jetzt auch nicht böse von mir, es war wieder ein kleiner Gag.
Ach so, es war ein Witz. Ach so,
Ich glaube, bei Herrn Brandenburg muss ich das jetzt immer
hervorheben. Genau, du kommst ja aus dem Ruhrpott, da hat man immer so einen Tusch, um die Witze zu
erklären. Wie Clowny, der hat doch so dieses Quack.
Stimmt. Ja, ne? Bei dem so ist was. Kurz. Der bräuchte es also aber nicht, Milena.
Ja, kleiner rechtlicher Einwurf. Witze muss man ja inzwischen immer erklären, weil sonst ist man ja mit einem Fuß in der Strafbarkeit. Das wollen wir alle nicht.
Danke schön, Herr Anwalt.
Unser Rechtsanwalt versteht doch keiner mehr. Das habe ich gelernt. Tatsächlich habe ich das in jüngster Zeit gelernt. Ich habe das ja nicht gedacht. Ich dachte ja immer, es gibt sowas wie so einen gesunden Menschenverstand. Den gibt es auch, aber außerhalb der Staatsanwaltschaften, glaube ich.
Richtig, auf die kommen wir gleich vorher. Nur eine Zahl noch zum Thema Umfragen, weil du sie auch gerade genannt hast, Milena. Die Junge Freiheit berichtet, und jetzt haltet euch fest, das reißt euch vom Stuhl, ihr hättet es nicht gedacht. Noch nie waren so wenig Bürgerinnen und Bürger, das steht so in der Jungfreiheit, mit der Arbeit der aktuellen Regierung zufrieden wie in dieser Woche. Laut ihrem Mittwochabend veröffentlichten Deutschland-Trend sind nur noch 15% der Deutschen mit der Arbeit von Kanzler Merz und seiner schwarz-roten Koalition zufrieden. Mit 84% erklärt eine übergroße Mehrheit ihre Unzufriedenheit. Alexander, mich hat überrascht, dass es immer noch 15%
sind. Ja, Wahnsinn, was haben die geraucht?
Ich auch.
Das sind wahrscheinlich CDU-Mitglieder.
Mich auch. Also man müsste die Umfrage mal ganz anders machen. Man müsste mal sagen, nennen Sie eine einzige Sache oder die ganz fantasiereichen dürfen auch 2 oder 3 Sachen nennen.
So viele sie wollen.
Die gegenwärtige Regierung an wirklich guten Aktionen geliefert hat. Da wäre ich mal gespannt, ob da überhaupt was kommt. Was fällt uns denn ein, was die gemacht haben bis jetzt?
Raumfahrtministerin Beer? Die Spritpreisbremse?
Mir fällt nichts ein. Ich könnte die Sache erweitern. Mir fällt auch zu den Vorgängerregierungen wenig ein. Ich müsste weit zurückgehen, bis mir was Gutes einfällt. Aber das ist doch eklatant. Die, machen die überhaupt irgendwas?
Ja, die also, machen das. Kann ich dir sagen?
Bei manchen Leuten fragt man, was machen die beruflich? Also ich weiß nicht.
Die was wollen die Mehrwertsteuer erhöhen.
Richtig. Und nicht nur das. Was die bald machen werden, schreibt TKP aus meiner Sicht sehr treffend. In absehbarer Zeit wird es keine Normalität mehr geben. Das ist keine Corona-Wiederholung, sondern das ist Corona Teil 2. Denn, TKP schreibt weiter, selbst wenn morgen Frieden herrscht nach dem Meeting der EU-Energieminister, ruft die Kommission in einer Corona-Sprache zur neuen Normalität auf. Dan Jørgensen sagt in einer Rede, die an die Pandemie erinnert, dass ein Ende der Energiekrise nicht in Sicht sei. Die Kommission fordert, von zu Hause aus zu arbeiten, weniger Auto zu fahren und weniger zu fliegen. Gleichzeitig ermahnt sie die Mitgliedstaaten, die erneuerbaren Energien auszubauen. Ja, Milena, da kommt der Energielockdown, aber sowas von mit voller Geschwindigkeit, würde ich sagen.
Ja, aber weißt du, was gerade auf den Weltmeeren passiert? Das ist hochspannend. Da drehen nämlich US-Tanker mit Diesel und LNG auf dem Weg nach Europa um. Das hat Bloomberg gemeldet. Die laden nicht in Europa ab, also die fahren gar nicht erst nach Europa, sondern die drehen ab und fahren nach Asien. Weil Asien, die Asiaten leiden gerade am meisten unter der Schließung der Straße von Hormuz, ja, also für iranfeindliche Schiffe. Und die sind abhängig von dem Öl, das durch dieses Nadelöhr kommt und die zahlen gerade jeden Preis. So. Und dann sagen die, ja gut, bevor wir das nach Europa bringen, what the hell ist überhaupt Europa? Das ist ja eh relativ unwichtig. Fahren wir doch gleich nach Asien und bringen unseren Diesel dorthin. Und jetzt rächt sich natürlich, dass Europa die Abhängigkeit von Russland gegen die Abhängigkeit von den USA eingetauscht hat. Weil die russische Energie, die kam immer zuverlässig, auch im Kalten Krieg, ja. Und also insofern, Herr Jørgensen, der ja diese feuchten Corona-Energie-Lockdown-Träume hat, das kann schon sein, dass das tatsächlich bald Wirklichkeit wird.
Ja, aber glauben wir wirklich, dass da gerade eine Knappheit schon herrscht? Ich habe in einer anderen Nachricht gelesen, dass Deutschland
es wird eine Knappheit herrschen,
weil Dr. Christ, ja, wann Knappheit ist, entscheidet immer noch der Führer, also die Führung, ja,
nicht Sie. Lass mich ganz kurz die Nachricht wiedergeben. Ich habe gelesen, dass Deutschland oder deutsche Unternehmen in Größenordnungen Diesel ins Ausland verkaufen und ins Ausland exportieren. Da gibt's Statistiken, die
nach
sagen,
Asien wie viel wahrscheinlich
importieren wir. Nee, tatsächlich habe ich das jetzt nur in Richtung Holland gelesen. Allerdings weiß ich ja nicht, wohin es von dort aus geht. Vielleicht geht's von dort aus nach Asien. Also ich glaube, auch das sind wieder so Schnellmeldungen, die das Gesamtbild verwischen und verdecken. Tatsächlich geht es eigentlich darum, dass die Leute sich an nichts gewöhnen sollen, was irgendwie Planbarkeit heißt.
Ja, Moment,
du sollst eigentlich gar nicht mehr glauben, dass du ganz sicher deine Energie kriegst und damit wirst du panisch und hektisch und machst irgendwie irrationale Sachen. Du willst nämlich, dass eine starke Regierung dir hilft.
Herr Christ,
und das ist wieder
deuten Sie gerade etwa an, ja, dass behauptete Gefahren und Realitäten und Knappheiten,
nicht
die
bestehen.
Das Regime kundtut, dass die real gar nicht bestehen? Moment mal.
Ja, ich bin ein Gefahrenleugner. Ein Gefahrenleugner.
Ja, aber das auf den Weltmeeren passiert tatsächlich, ja. Und das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu tun, sondern ganz klar mit finanziellen Interessen der Konzerne, die ihr Öl, ihr Diesel und so am teuersten verkaufen wollen. Ja?
Klar.
Also insofern, es kann auch hier Läuse und Flöhe können zusammenkommen.
So ist es. Und weil das so schrecklich praktisch ist und endlich eine Energiekrise da ist, die man ja nicht verschwenden darf, da kommt auch die Wirtschaftsweise aus ihrem Loch. Staatsfinanzierte sogenannte Experten der Wirtschaft, in dem Fall Veronika Grimm, und sie schlägt vor, was der deutschen Umwelthilfe wahnsinnig gut gefällt und allen anderen Grünen. Ein Tempolimit. Das wäre jetzt ein Zitat kluges Signal an wen auch immer und wofür auch immer, aber ein temporäres Tempolimit, das könne jetzt natürlich kommen und Energie sparen. Ja, neben Flugverboten im Inland ist das natürlich der nächste, wie du schon sagtest, feuchte Traum. All derer, die Mobilität einschränken wollen. Das 15-Minuten-Ghetto muss nun endlich her und da ist ein Tempolimit natürlich auch ein richtiger Anfang, Milena, oder?
Ja, aber dieses Tempolimit, das gibt's doch längst. Also ich meine, in allen Staaten außer Deutschland, aber auch in Deutschland. Wo kannst du denn außer nachts um drei auf der Autobahn 200 fahren?
Oh, das kann ich dir sagen. Da kann ich dir mal eine Karte schicken, weil wenn ich in Deutschland fahre, dann meist nachts und heimlich.
Aber,
und
ja, ganz genau.
Mit 250, ja.
Genau, aber normalerweise, wenn man tagsüber zur Arbeit, von der Arbeit irgendwo hinfährt, kann man auch in Deutschland.
Ja, das soll doch niemand mehr. Also wenn, dann zu Hause.
Ja, also klar, Homeoffice. Es gibt allerdings das verarbeitende Gewerbe, da ist Homeoffice ganz, ganz schwierig. Ach, ja. Also die Leute, die wirklich arbeiten, die haben ja auch bei Corona gearbeitet. Ja, nicht zu Hause, sondern außerhalb. Nein, aber diese Tempolimit-Diskussion, das ist ja auch so eine Wolkenkuckucksheim-Diskussion. Wie gesagt, auch auf vielen Autobahnen gibt es ja eh schon immer so temporär 120, 130,
das ist so.
100. Also die große Freiheit Deutschlands auf den Autobahnen, die existiert de facto überhaupt nicht. Das ist eine Symbolgeschichte.
Sagt natürlich eine Frau mit einem 800 Jahre alten, ich glaube Ford Twingo oder so, der 120 fährt.
Moment,
und die das
mal,
auch nicht mag.
Cedici, bitte.
Die das auch nicht mag, wenn der über 120 schnell fährt. Also da muss ich jetzt entschuldigen.
Ich mag Namen, nicht, wenn du 220 fährst überall sind Autos und ich weiß nicht, ob der jetzt vor uns da rauskommt. Nee, also das mag ich
mit deinem Auto
nicht.
Geht das nicht, um das nochmal festzuhalten. Das war dann mit meinem Auto und ihr könnt euch vorstellen,
natürlich,
wie eine durchschnittliche Autofahrt mit Milena auf der Autobahn aussieht. Aber der Tempolimit.
Ich bin flott unterwegs,
ja,
Freundchen.
Ja, natürlich. Aber nicht, was die Geschwindigkeit angeht, lieber
Milena. Doch, natürlich. Ja, klar bin ich, auch da bin ich flott unterwegs.
Das
also,
lassen wir einfach mal so dahingestellt und schauen uns mal die anderen Maßnahmen an, die das Regime so
halt
vorbereitet.
Ich bin kein Raser.
Ja, Maßnahmen an, die das Regime so vorsieht oder schon durchgesetzt hat. Alexander, du hast vorhin schon auf die juristische Ideologie angespielt und da ist es auch dieser Tage wieder zu einer ganzen Reihe von Dingen gekommen, die niemand wahrscheinlich besser kommentieren kann als du. Apollonius vermeldet, weil sie eine Karikatur mit der Aufschrift Stoppt Sö-DDR trug, wollte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine Frau mit einer Strafe von 2.500 Euro belegen. Das hat gut funktioniert. Die Abbildung des Mittelfingers wurde vom Gericht als gezielt ehrverletzend gegenüber des Ministerpräsidenten Markus Söder eingestuft. Es läge ein rechtswidriger Angriff auf die Ehre des Ministerpräsidenten vor und das gleiche Gericht bzw. das Landgericht am gleichen Ort, am Bayerischen Reichsgericht in Schweinfurt, das hat, so meldet auch Apollo, eine Berufung abgeschmettert. Da hatte eine Corona-Kritikerin ein Foto, ein Nicht-KI, verändertes, kein Porno-Deepfake, sondern ein ganz reales Foto von Karl Lauterbach gezeigt, wo er den erhobenen rechten Arm präsentierte, wie es einst sein großes Vorbild Adolf tat. Und dafür soll die Frau, nicht etwa Massenmörder Karl Lauterbach, dafür soll die Frau 1.800 Euro Strafe zahlen, weil sie ja damit den Hitlergruß gezeigt hätte. Also, lieber Alexander, in Schweinfurt, da ist das neue Reichsgericht zu Hause und ich frage mich, lernt man im deutschen Jurastudium irgendwas über Richter Freisler und seine Kollegen oder wird das einfach übersprungen?
Na, also was mich beunruhigt an diesen Meldungen, du hast keine konsistente Rechtsprechung mehr. Es wird nicht überall so laufen wie in Schweinfurt derzeit. Also Schweinfurt ist nicht überall. Es gibt garantiert Staatsanwaltschaften, Gerichte, die das anders sehen. Aber es gibt eben auch welche, die es so sehen und die sind ganz zufällig über Deutschland verteilt. Du kannst eigentlich einem Mandanten nicht mehr sagen, was passieren wird, wenn er sich diesem Gerichtssystem wegen einer solchen, aus meiner Sicht sind das alles Meinungsäußerungen, die frei und möglich sein müssen. Das ist legitime Kritik an denjenigen, die da politische Ämter innehaben. Das muss alles möglich sein. Aber du kannst eben dem Mandanten nicht mehr sagen, was da passieren wird. Wüsste nicht, wie man da irgendeine zuverlässige Aussage treffen soll, weil eben alles passieren kann. Und die absurdesten Dinge sind da möglich. Also diese Lauterbach-Geschichte, die hat mich am meisten amüsiert, weil letzten Endes, wenn die Frau jetzt da tatsächlich rechtskräftig verurteilt werden sollte, ich weiß gar nicht, welchen Stand das Verfahren hat, ich habe nur die Meldung gelesen. Ja, also wenn das tatsächlich alles so Bestand haben sollte, dann würde ja damit implizit festgestellt, dass Lauterbach tatsächlich den Hitlergruß gezeigt hat. Ich sage wenig, was Herrn Lauterbach irgendwie erklärt oder rechtfertigt. Aber in diesem Fall muss ich sagen, wahrscheinlich hat er einfach nur die Hand nach oben gehoben. Wer auf einer Bühne stand jemals, der weiß, dass man da auch mal gestikuliert, ja, wenn man Reden hält. Und ich unterstelle ihm ganz viel, aber nicht, dass er das in diesem Moment absichtlich gemacht hat. Und tatsächlich gibt es aber auch da andere Fälle. Da gibt es ja auch Leute, die genau das Gleiche gemacht haben wie Lauterbach. Die haben einfach mal die Hand nach oben gehalten und die sahen sich dann genau einem solchen Verfahren selbst ausgesetzt, weil sie selbst den Hitlergruß gezeigt hätten. Also das ist alles reines Roulette-Spiel. Da kannst du nichts mehr vorhersagen und damit kann ich eine ganz eindeutige Aussage und Bewertung treffen als Jurist. Ich kann ganz eindeutig sagen, dass das nichts mit Rechtsprechung zu tun hat, sondern das ist rechtliche, gerichtliche, staatsanwaltliche Willkür. Und das darf natürlich nicht sein.
Ja, aber es ist die, der Normalfall ist so. Mittlerweile.
Ja, ja. Doppelstandard ist der neue Goldstandard. Ja, das kommt so, halt immer drauf an, wer was macht. Wo stehst du? Bist du stramm im Schritt, Regierungsschritt?
Genau.
Ja? Ja. Also Paul, bitte. Ja. Bist du stramm im Regierungsschritt? Da kannst du deine rechten Arme hin und her heben. Das ist völlig egal. Das wird immer zu deinen Gunsten ausgelegt. Ja. Bist du ein Kritiker, wird dir das negativ ausgelegt. Das ist Doppelstandard. Ja, und das ist tatsächlich der neue Goldstandard.
Aber da muss ich Alexander widersprechen, das ist nicht zufällig über Deutschland verteilt. Es ist absolut systematisch und das Regime trachtet seinen Dissidenten nach dem Leben. Und das meine ich so drastisch, wie ich sage. Hüseyin Dogro, der Journalist, der jetzt von EU-Sanktionen, wie es relativ verharmlosend klingt, betroffen ist, wie Boko Haram gerne schreibt, der bzw. eine Frau hat jetzt von der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzungen, das Ding gibt es wirklich, das ist dann beim Zoll angesiedeltes Institut oder ein Büro, das in jeder Hinsicht an so etwas wie das Reichssicherheitshauptamt erinnert, denn diese Zentralstelle hat jetzt der Frau von Hüseyin Dogru, der sanktioniert ist, das Konto gesperrt und damit verhindert, dass das Paar für seine beiden Säuglinge und ein drittes Kind, das es auch hat, Miete oder Essen bezahlt, weil man diesen Dogru, wie das der Regierungssprecher oder der Sprecher des Auswärtigen Amtes bezeichnet, ja, als Angriff auf die eigenen Informationsräume, O-Ton des Faschosprechs dieses Regimes, den muss man abwehren. Und dieses Regime, das ist ohne jede, auch ein Hauch an Übertreibung, nimmt also nun unmittelbar die Vernichtung von Kindern und der Eheleute in Kauf. Das kann ich selbst bestätigen. Meiner kleinen Erfahrung, die ungleich schwächer ist natürlich als das, was Herr Dogro da abbekam, als man die Tür auch meiner Mutter und meines Bruders eintrat und sie mit vollautomatischen Waffen aus dem Bett zog. Es ist ein Regime von Faschisten, die in keiner Weise den Nazis hintanstehen, was ihre Absichten und ihre Methoden angeht. Und Deutschlands Polizisten, Zöllner und Richter und all die anderen Handlanger, die das jetzt unterstützen, sind endgültig auf deren Niveau angekommen. Es kann nur eine Frage der Zeit sein. Das meine ich ernst, bis die auch wieder vergleichbar viele Leichen produzieren.
Also da möchte ich ganz kurz nicht widersprechen, sondern ich möchte es einfach in andere Worte kleiden, Paul. Und du kennst ja meine Haltung dazu. Wir haben darüber schon häufiger mal diskutiert. Ich sehe das auch kritisch, was da passiert, aber ich glaube, dass es anders bewertet werden muss. Ich verwende dazu immer gerne die von mir nach wie vor sehr geschätzte Hannah Arendt, und die hat über Totalitarismus und wie er entsteht und wie er sich ausbreitet sinngemäß unter anderem Folgendes gesagt: Da regiert ein Prozessdenken und Kategorien wie Recht und Unrecht oder Wahrheit und Lüge spielen keine große Rolle mehr, werden immer weiter zurückgedrängt. Was meine ich damit? Dieses Prozessdenken zeigt sich in dem Fall Hüseyin Dogru, finde ich, ganz, ganz klar. Ging es jetzt in den Verfahren, die durch die Presse gegangen sind, um die Nutzung seiner Bankkonten und Kreditkarten. Und da sagt ein Gericht ganz einfach zivilrechtlich, Stichwort Prozessdenken, das ist ein Vertrag einer Bank mit einem Privatmann und die Bank kann kündigen, wann immer sie will. Sie braucht nicht mal Gründe dafür angeben. Ausnahme sind vielleicht die Sparkassen. Er war halt jetzt nicht bei der Sparkasse, Pech gehabt, Konto weg. Und als Hintergrund gibt es da Sanktionen. Ob die jetzt rechtmäßig sind oder nicht, das prüfen wir gar nicht. In einem Nebensatz haben sie das aber, glaube ich, noch gesagt. Die haben ja im Grunde gesagt, er kann noch ein kleines Minimum kann er nutzen, aber das reicht ihm, sein Anwalt hat es berichtet, das reicht eben nicht, um die laufenden Ausgaben zu decken. Das sind irgendwie nur 500 noch was Euro. Also, was ich damit sagen will, der Mann wird kaltgestellt, seine ganze Familie wird kaltgestellt, weil man pseudo-formale Argumente anführt und alles andere was ist Recht, was ist Unrecht, ausblendet. Jeder, der mit der Kategorie Recht und Unrecht auf diesen Fall guckt, der wird genau das sagen, was du sagst, Paul. Das kann nicht sein, dass eine Familie da vernichtet wird. Da sind zwei Säuglinge, da sind, ich glaube, er hat drei Kinder insgesamt. Mhm. Und die müssen ja irgendwie ernährt werden, der muss irgendwie leben, der muss sich versorgen. Das geht ja alles gar nicht. Also von der Warte Recht, Unrecht ist doch der Fall super klar. Da brauche ich doch nicht Jura studiert haben, um das zu wissen.
Ich auch nicht. Ich verstehe wirklich nicht, was du sagen willst.
Ich will damit sagen, dass wir natürlich sagen können, das ist Faschismus, das kannst du sagen.
Also können wir auch was anderes sagen?
Ja, ich glaube, wir müssen erkennen, dass hier versucht wird, auf breiter Linie ganz langsam alle Wertkategorien, die uns vorher wichtig waren, wie Recht und Unrecht zum Beispiel, Wahrheit, Lüge, auszumerzen. Und das tut man auf eine scheinbar noch zivilisierte Art und Weise, indem man Formalitäten, Vertragsgründe anführt und das, worum es eigentlich geht, ausblendet. Das magst du Faschismus nennen. Ich nenne das ein totalitäres Denken, das langsam entsteht und das wiederum nur der Machtabsicherung der Herrschenden dient. Ich würde das anders benennen.
Wo ist da die Differenz? Was ist da die Verbesserung?
Ein anderes Wort.
Ich glaube, wir brauchen diesen Bezugspunkt zu Geschehnissen, insbesondere in der deutschen Politik im letzten Jahrhundert, den brauchen wir nicht.
Okay, können wir uns auf den mörderischen Totalitarismus einigen?
Naja, der Mann, da würden die jetzt sagen, der Mann ist ja noch nicht tot. Der kann ja gehen. Nee, kann er auch nicht. Okay. Gehen kann
also
er auch
die Mordabsicht da drin reicht dir noch nicht, um es mörderischen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so weiter so spannend ist, wenn der jetzt, also das wird jetzt
fand
sehr
detailliert. Fand ich schon, aber bitte.
Okay. Doch, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig.
Okay, macht weiter.
Nein, wir machen nicht. Ich wollte den Punkt lange schon mal herausgearbeitet.
Okay, dann würde ich nämlich Herrn Dogro selber noch zu Wort kommen lassen.
Bitte.
Diese Woche. Und da schrieb er anlässlich des Besuchs von Syriens Merzfreund Ahmed al-Sharaa, sein Verbrechen, Folter, Vergewaltigung, Tötung von Zivilisten. Mein Verbrechen, Berichterstattung und Bloßstellung von Gräueltaten. Deutschland rollt den roten Teppich für einen ehemaligen ISIS-Mann aus, während er mich, einen Journalisten, sanktioniert, sodass ich meine Kinder nicht ernähren kann. Erzähl mir nochmal was von europäischen Werten. So, und dazu nochmal passend der Deutsche Journalistenverband. Der gehört zu diesen Schergen, die halt mitmachen und sowas unterstützen. Der Deutsche Journalistenverband sieht keinen Grund, die Sanktionen gegen das eigene Mitglied Dogro zu kritisieren, hat allerdings den Jahresbeitrag eingezogen. Ne? Also da hat es kein Problem.
Ja.
Dogro schreibt, meinen Presseausweis habe ich nicht erhalten, auf meine E-Mails reagiert niemand. Kein einziges Gespräch mit mir, kein Versuch, sich ein Bild der Lage zu machen, obwohl genau das ihr Auftrag ist. Wirklich, pfui, erbärmlich, DJV, das sind wirklich miese Schergen.
Ja gut, das sind die Reichsberichterstatter, die halt in jeder deutschen Diktatur sich so benehmen, wie man sagt. Und damit das alles noch viel besser klappt in Zukunft und man sich dann auch noch den Postverkehr sparen kann, denn Herr Dogro hat ja von der Zentralstelle für Familienvernichtung noch einen, beziehungsweise die Bank hat einen Brief bekommen, ganz oldschool. Das muss natürlich alles nicht sein und deswegen berichtet der Deutschlandfunk, mit der Entwicklung einer Bürger-App hat der Staat jetzt den Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom beauftragt. Das schrieb das Handelsblatt auf Beruf auf interne Dokumente. Über die sogenannte Deutschland-App könnten Bürger beispielsweise Termine buchen, Kindergeld beantragen oder sich ummelden, hieß es weiter. Lernende KI-Agenten würden den Nutzer dann dabei unterstützen. Ein Prototyp der Plattform soll in diesem Monat noch einsatzbereit sein. Die Software steuere SAP bei, während die Telekom-Tochter T-Systems die Infrastruktur bereitstelle. Und wie es der Zufall will, Milena, wie es der Zufall
Paul,
will.
Aber Paul, das ist doch für dich perfekt.
Warte kurz, hat gleichzeitig der Bundestag jetzt endlich auch den digitalen Führerschein beschlossen? Also, das kommt jetzt alles zusammen.
Ja, aber diese App ist doch perfekt für dich.
Natürlich.
Da kannst du deine Strafanzeigen kompakt am Handy verwalten.
Bin ich ganz sicher. Und ich könnte meinen Reisepass und meinen Führerschein dann ausschließlich in der bundesdeutschen Deutschland-App lagern und bin dann jederzeit so mobil, wie das die Nazi-Nachfolger gerne hätten. Das wäre doch toll.
Also ich bin sicher, viele Leute würden sagen, das ist doch so praktisch, das ist doch toll.
Natürlich.
Wie einfach geht das? Guck mal, was wollen die denn?
Endlich die App für den modernen Insassen. Also, ja, die Zukunft des Faschismus schon heute. Tja, eben, und damit es auch richtig gut läuft und die Restbürger, die Biodeutschen, nicht so aufmüpfig werden, da haben wir bekanntlich unsere arabisch-muslimischen Immigranten, sogenannte Migranten, die immer weiter machen, wofür sie da sind. Die Junge Freiheit berichtet bereits Monate vor den mutmaßlichen Vergewaltigungen in einem Jugendzentrum im Berliner Stadtteil Neukölln, haben Mädchen von sexuellen Übergriffen berichtet, doch blieben Konsequenzen offenbar aus. Laut Berichten ging es unter anderem um unerwünschte Küsse sowie Berührung an der Brust. Statt disziplinarischer Maßnahmen sei lediglich eine Fortbildung für Mitarbeiter zum Umgang mit sexueller Gewalt vorgesehen gewesen. Sie wurde jedoch kurzfristig abgesagt und nicht nachgeholt. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt worden war, dass eine 16-Jährige Ende 2025 in dem Jugendzentrum mutmaßlich vergewaltigt wurde. Und zusätzliche Brisanz erhielt der Fall durch den Verdacht, dass er nicht gemeldet wurde, um die muslimischen Tatverdächtigen nicht zu stigmatisieren, so die linken Politikerin, die da verantwortlich war. Zeitgleich wurde ein Mordprozess entschieden. So schreibt News, im Mordprozess um den Völklingen erschossenen Polizeioberkommissar Simon Boer ist der türkische Angeklagte Ahmet G., 19 Jahre alt, freigesprochen worden. Das Gericht verurteilte ihn wegen besonders schweren Raubes und ordnete seine unbefristete Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie an. Zunächst begeht der Täter einen bewaffneten Raubüberfall. Und danach hat er dann einen Polizisten erschossen. Das Gericht geht ja davon aus, dass er zwar im Moment des Raubüberfalles vollkommen schuldfähig war, im Moment des Mordens am Polizisten allerdings, da konnte er aufgrund einer vorbestehenden Erkrankung nicht schuldfähig sein. Richterin Jennifer Klingelhöfer erklärte, Ahmet G. sei bei dem Überfall in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert gewesen. Er habe gewusst, dass der Überfall ein Fehler sei und während des Einsatzes sei infolge seiner Krankheit von massiver Angst getragen worden. Die Angst habe dann sein Denken übernommen. Und Alexander, da frage ich dich dann auch wieder. Ich betrachte es als eine gewisse göttliche Gerechtigkeit, dass die Terrorschergen in Uniform, die diese Menschen importieren, helfen, indem sie als Polizisten nämlich die Morde in Deutschland erst möglich machen. Die kriegen das jetzt selbst ab. Darf man da eine gewisse Schadenfreude haben?
Nein. Nein, absolut gar nicht. Das ist ein Mann, der einfach seinen Dienst gemacht hat und der dort ums Leben gekommen ist. Da ist Schadenfreude in keinster Weise angebracht. Die Fälle, dass mit psychiatrischen Bewertungen, Gutachten Menschen dann nicht in der Form bestraft werden, wenn sie solche Taten begehen, wie das vielleicht die Allgemeinheit erwartet, die gibt es in der Justizgeschichte aller Länder zuhauf. Das kommt immer wieder vor. Ich kenne den Fall selber jetzt nicht gut genug. Ich habe auch nur die Presseberichte gelesen und kann nicht beurteilen, ob das Gutachten stichhaltig ist oder nicht. Aber mit Sicherheit gab es dann halt eins. Und dann gibt es eben Gerichte, die sich daran in der Weise binden, dass sie dann von der Bestrafung in die psychiatrische Unterbringung schwenken. Und es erregt natürlich in unserem Fall, den wir jetzt vor uns haben, die Gemüter, weil dieser migrantische Hintergrund besteht. Und dann kommt man vielleicht zu der Bewertung. Also ich würde das bei aller Vorsicht, Paul, nicht so plakativ nutzen, sondern ich würde wieder über den Tellerrand hinaus gucken wollen und einfach überlegen wollen, ich würde mir gerne Statistiken anschauen und darüber sprechen wollen, wie viele Taten von welcher Gruppe begangen werden und an der Stelle ansetzen und jetzt nicht einen Einzelfall herausnehmen. Die Einzelfälle, natürlich weiß ich auch, wie ein Mosaik bilden dann ein Gesamtbild. Aber wie gesagt, ich würde über den Tellerrand rausgucken wollen und mir anschauen wollen, was passiert da insgesamt. Und das ist doch ganz klar, dass die Taten dieser Art, diese Gewalttaten, dass die eben mehrheitlich von Menschen begangen werden, die einen solchen Hintergrund haben. Und das ist doch das eigentliche Problem, über das wir reden müssen.
Ja, und hier ist aber noch eine andere Ebene, deswegen muss ich da nochmal drauf bohren. Doch, doch. Also ich kann dir so viel sagen über Medizin und Psychiatrie. Diese Begründung ist absurd. Zu behaupten, dass in der einen Sekunde, ja, das rückblickend so klar feststellen zu wollen, dass in der einen Sekunde der psychiatrisch irgendwie behandlungsbedürftige Patient so steuerungsfähig und schuldfähig war, dass er seinen Raub begeht, aber in der nächsten Sekunde dann im Zustand der aufgehobenen Kontrollfähigkeit einen Mord begeht, ist absurd. Das ist medizinischer Blödsinn. Und wenn sich Richterin Jennifer Klingelhöfer darauf beruht, dann macht sie das. Eventuell aus politisch-ideologischer voreilender Gehorsamkeit oder aus Dummheit. Vielleicht ist sie einfach nur unendlich blöde. Das kann ich auch nicht ausschließen. Aber es ist ein Skandal, so ein Blödsinn irgendwie verkaufen zu wollen. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendeinem brauchbaren und belastbaren medizinischen Boden zu tun. Gar nichts.
Ja, und auch juristisch gibt es einen ganz interessanten Artikel, den der Strafanwalt Udo Vetter geschrieben hat. Ist wahrscheinlich auf seinem Blog zu finden. Ich habe ihn auf X gelesen. Der sich auch wundert, ne, dass der Täter, der wurde ja wegen Raubes verurteilt, aber eben nicht wegen Mordes. Also in dieser Sekunde, was der Paul gerade gesagt hat, der psychische Zustand zwischen Raubüberfall und den Schüssen muss sich dramatisch geändert haben. Und Vetter schreibt auch, immerhin handelt es sich bei so vielen Schüssen selbst um einen komplexen Handlungsvorgang. Und auch dieser setzt eine gewisse faktische Steuerungsfähigkeit aus. Voraus.
Ja, und ich glaube,
dass diese Art von Urteil schon kein Einzelfall ist. Also mich erinnert das frappierend an das Urteil in Hamburg, bei dem ein Vergewaltiger eines 15-jährigen Mädchens freigesprochen wurde, weil er sich so gut integriert hätte. Da wo ich auch völlig fassungslos davor stehe, genau wie ich vor diesem Urteil fassungslos davor stehe. Und da gehe ich schon mit Paul, das hat schon ein gewisses System.
Ja, und es betrifft immer arabisch-muslimisch-stämmige Gewalttäter. Immer.
Also ich habe das auch gelesen, Milena, und ich habe auch gelesen, dass manche Kommentatoren da vor einer quasi Hinrichtung des Polizisten gesprochen haben, einfach aufgrund der Umstände dieser Tat. Und deshalb sage ich ja, das ist eine völlig inakzeptable, da brauchen wir keine Sekunde drüber diskutieren, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber was mir halt fehlt, ist dieser übergeordnete Blick, dass man mal schaut, wie viele Urteile haben wir wirklich, die
das
in die
wir
Richtung gehen.
Ja, gut, wir machen das beim Nackten Niveau auch schon sehr oft.
Absolut. Und andere alternative Medien machen das auch. Aber was eben fehlt, ist eine systematische Betrachtung dessen. Ganz im Gegenteil, du darfst ja darüber eigentlich gar nicht reden, so wie wir das jetzt machen, weil wir ja jetzt, indem wir das zum Thema machen und diskutieren, uns in den Augen der in Anführungszeichen anderen Seite angreifbar machen, weil wir ja jetzt hier einseitig auf
eine
Gruppe blicken.
Das ist eine schöne Untertreibung. Ich kann dir mal diverse Strafbefehlsversuche wegen Volksverhetzung zeigen, die deswegen regelmäßig bei mir einflattern.
Ihr wisst ja, wie ich es meine. Genau. So, und das aber das müsste man ja mal anschauen. Wir machen das, aber die Öffentlichkeit weigert sich.
Ja, aber wer müsste das denn
machen? Ich behaupte, dass vor vielen Jahrzehnten Studenten an der Uni interessiert hätte, Professoren interessiert damals hätte, da hätten Leute drauf geguckt und hätten verstehen wollen, jetzt ist es halt ganz einfach nicht in Ordnung, dass wir jetzt diese Gruppe so betrachten, und es sind ja Einzelfälle und Zufälle und so weiter.
Als wir noch Prinzen waren in Arkadien, damals, heute, da berichtet Apollonius, ist in Solingen ein Großaufgebot der Polizei unterwegs gewesen, wie der WDR berichtet, soll sich in der Innenstadt ein Messerangriff ereignet haben, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Informationen der Bild gilt die Polizei derzeit nicht von einem Amoklauf oder einem Terroranschlag aus, vielmehr soll es sich um eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gehandelt haben. Wir können wieder nur raten, welcher Nationalität oder sozialen Partygruppenzugehörigkeit diese Personen sind, die in der Islamisten-Hochburg Solingen auf offener Straße in der Fußgängerzone so etwas veranstalten. Das geht immer weiter. Wer es ausspricht, der ist ein Volksverhetzer. Und deswegen,
das habe ich gemeint, genau.
So ist es. Das kann ich dir amtlich bestätigen.
Ja. Genau,
das habe ich schriftlich. Und deswegen können wir natürlich zum Abschluss, um die Stimmung zu heben, lieber auch auf die Wirtschaft gucken, Milena. Das ist natürlich immer ein ganz tolles Thema, um am Ende nochmal die Laune zu Ostern so richtig hochzuheben. Weil vielleicht gibt es ja eine Auferstehung. Ich meine, manche glauben ja daran, dass das möglich ist. Und,
nein, es gibt keine.
Nicht?
Also ja, schön absurd, die Schlagzeile dieser Woche, die ich da gesehen habe. Das erhoffte Wachstum der deutschen Wirtschaft. Ja, es fängt schon wirklich komisch an, bricht um mindestens die Hälfte ein. So, das haben jetzt die größten deutschen Wirtschaftsinstitute in Berlin, also am Mittwoch, in ihrer Gemeinschaftsdiagnose verkündet. Ja, und News schreibt, die hört sich wie eine Horrorprognose an. Ich meine, kein ernsthafter Ökonom hat wirklich mit einem relevanten Wachstum gerechnet.
Hallo, Marcel Fratscher. Hallo, Clemens.
Kein ernsthafter Ökonom. Ich dachte, ich hätte mich da klar ausgedrückt. Das ist auch lustig, in diesem Artikel steht ja auch, wie diese Hoffnung in die Welt kam. Ne? Da steht, aus den 1,3% Wachstum für das Jahr 2026, die die Bundesregierung im Herbst des vergangenen Jahres noch angestrebt hatte.
Solche Hoffnungen.
Angestrebt. Ich meine, die Regierung hat es angestrebt. Ich strebe ein Gewicht von 58 Kilo an. Kriege ich nie hin, ja. Aber ich strebe es an, ja. Aber jetzt kommt der schönste Satz. Und die Experten warnen, das echte Wachstum der deutschen Wirtschaft, das sogenannte Potenzialwachstum, wird sich in den kommenden Jahren gen Null entwickeln.
Das ist aber auch eine starke Hoffnung.
Ein Wachstum, das sich Richtung Null entwickelt. In meiner Welt, in meiner bescheidenen kleinen Laienwelt, ist das gar kein Wachstum. Ja?
Potzblitz. So wie Sondervermögen, genau. Meinst du? Das könnte auch ja, gar kein Vermögen
aber
sein.
Ich muss trotzdem noch etwas vorlesen. Weil das ist ein wirklich lustiges Gutachten. Nicht der Inhalt, aber so wie sie es so schreiben. Schuld an dem organischen Nullwachstum in Zukunft sei, dass die erhofften Produktivitätszuwächse gerade bei der Industrie ausgeblieben seien.
Also
unklar sei, in welchen Branchen Produktivitätssteigerungen zu erwarten seien. Außerdem würden die Auswirkungen des demografischen Wandels demnächst voll zuschlagen. Oh. Übersetzt heißt das, Leute, wir sind richtig am Arsch. Und das für eine ganz, ganz lange Zeit.
Ja.
Und deswegen müssen ja auch die Steuern rauf.
Ja, unbedingt.
Also das, ja, unbedingt. Das
und die Dieselpreise.
Übrigens, Lars Klingbeil, den finden immer noch 18% gut. Das, also 18% vollkommen durchgeknallte, lobotimierte Menschen.
Wie nennst du denn die Insassen Deutschlands? Ich bitte dich. Also organisches Nullwachstum, das ist heiß. Also das Ding kannte ich jetzt vorher auch noch nicht, finde ich super. Ja. Man lernt als Arzt ja jede Menge schlaue Begriffe für, ich habe keine Ahnung. Also idiopathisch ist immer so ein Ding. Ne? Wenn idiopathisch als Adjektiv für irgendeine Krankheit kommt, heißt es, der Arzt hat gar keine Ahnung, worum es geht.
Okay.
Ja, das ist also eine idiopathische Leberstörung. Wir wissen es nicht. So ein großes braunes Organ, keine Ahnung. Organisches Nullwachstum, das ist ungefähr genauso. Der Deutschlandfunk vermeldet derweil, der Dieselpreis ist so hoch wie noch nie zuvor, seit Beginn der Dieselpreisaufzeichnung.
Ach, der wird noch höher, Mensch.
Superbenzin auf Jahreshöchstwert. Die Zahl ist nicht inflationsbereinigt allerdings. Superbenzin E10 verteure sich auf einen Höchstwert von 2,129 Euro je Liter. Infolge des Iran-Kriegs natürlich sind die Energiepreise weltweit angestiegen. Endlich Energiekrise, endlich ist was schuld daran. Jetzt, ich meine, die Frage ist jetzt nur noch, ist der Iran-Krieg jetzt wichtiger als Putin-Hitler oder ist der Klimawandel? Also ich bin verwirrt. Also ich glaube,
na, gerade ja.
Sollst du auch sein. Paul, du gerade ja, sein. Für den Moment.
Okay.
Für den Moment ist der Krieg wichtig, bis der nächste kommt.
Ich lechze jetzt nach Führung. Ja, ja. Also ich brauche dringend ein amtlich verbrieftes Hitparadeninstrument.
If you can't convince them, buffle them with bullshit. Ja?
Aber woher also soll denn die Führung kannst? Kommen?
Von den Führern. Also wir haben große Gestirne. Wir haben Doro Beer.
Also ich lese im Moment gerade gerne Nicolas Gomez Davila. Da kann man immer schön mal so reinlesen. Und der hat, ich will das
Lesetipp am Ende.
Ja, der Lesetipp. Und ich will einen Satz von ihm, ich glaube, manche unserer Hörer werden ihn kennen. Das ist vielleicht gar kein Geheimtipp mehr. Mhm. Ich will einen Satz von ihm etwas abwandeln. Er sagt, Politiker sind Leute, die dir entweder was verkaufen oder dir etwas rauben wollen. Das fand ich sehr schön und das finde ich im Moment täglich bewahrheitet. Also entweder soll mir was verkauft werden oder soll mir was weggenommen werden?
Beides.
Wie willst
immer
du,
gleichzeitig.
Da bist du jetzt wieder bei den Läusen, bei den Flöhen. Wie willst du von einer solchen, wie hast du gesagt, idiopathisch handelnden Gruppe Führung erwarten? Kannst du vergessen. Die werden nur nach ihren
Interessen.
Ach
echt?
Das kommt nichts zu unserer Überraschung.
Der Philosoph Alexander Christ, der gibt sich nicht für Ironie her. Das war eben... Wenn wir uns dann treffen, dann nochmal im Privaten, lieber Alex.
Wir üben das.
Machen wir das.
Wir üben das.
Bis dahin, ihr Lieben, sage ich frohe Ostern. Natürlich erst nach Samstagnacht, bevor die Puristen wieder schreiben. Denn erst am Samstagnacht oder in der Samstagnacht, da fangen die Ostertage an. Bis dahin ist natürlich die Karwoche. Also, falls ihr diesen Podcast früher hört, dann ignoriert es. Allen anderen wünsche ich es von Herzen und sage euch, wie immer, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Lars Klingbeil, Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Alexander Christ und Milena Preradovic. Das war Nummer 236 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbreitenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank, frohe Ostertage und ein wunderbares Wochenende.